Thema der heutigen Folge: Wenn Lehrkräfte mehr sprechen als Kinder denken, warum im Unterricht so viel erklärt wird.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, ich habe ja öfter schon gesagt, dass ich kein Lehrer bin, aber so ganz stimmte das nicht, denn es gab mal eine Zeit, da war ich Lehrer, und zwar in der Corona-Zeit. Da habe ich das Homeschooling für unseren Sohn übernommen und habe zeitweise auch einen Freund von ihm mitbetreut. Wenn Themen dort eingeführt wurden, wurden oft YouTube-Videos von den Lehrern verschickt, wo sie gesagt haben, hier, da wird das erklärt. Und dann hat man versucht, das den Kindern zu erklären. Und das hat aber nicht immer so ganz gut geklappt. Die haben es nicht immer verstanden. Dann habe ich mit denen die Videos zusammengeguckt, dann habe ich es nochmal erklärt. Aber oft bin ich da nicht so vorangekommen. Du sagst, es gibt einen bestimmten Grund dafür. Was ist der?
Na, didaktisch ist das ein verbreiteter Irrtum tatsächlich. Also man hat immer die Tendenz zu sagen, okay, die Kinder haben es nicht verstanden. Dann war vielleicht meine Erklärung nicht klar genug. Vielleicht hat es ein bisschen an Aufmerksamkeit noch gemangelt. Also wird noch einmal erklärt. Langsamer erklärt, ausführlicher erklärt. Und dasselbe läuft nochmal, und zwar für alle. Und tatsächlich funktioniert Lernen ein bisschen anders. Also Lernen funktioniert nicht nach Prinzip der Informationsübertragung. Wissen kann man nicht einfach so von einem Kopf in den anderen übertragen, zum Beispiel. Und das hat Piaget tatsächlich schon damals erkannt. Er ist ein Entwicklungspsychologe aus der Schweiz, oder war, genau. Und seine zentrale Idee baut einfach darauf, dass Kinder nicht einfach so Wissen übernehmen, sondern sie bauen aktiv ihr Wissen auf. Er bezeichnet Lernen als Konstruktion von Wissen, und Kinder entwickeln ihr Verständnis, indem sie Erfahrungen machen, Probleme einfach lösen und ihre bisherige Vorstellung verändern. Und in dem Zusammenhang beschreibt er zwei Prozesse. Einmal die Assimilation, also man hat eine bisherige Vorstellung, die Kinder erklären neue Aufgaben anhand der bisherigen Vorstellung, und dann hat man die Akkommodation, das heißt, die bisherige Vorstellung werden dann nochmal angepasst und verändert mit dem neuen Wissen, was man gerade akquiriert hat.
Okay, du hattest jetzt gesagt, über Jean Piaget damals schon. Ich glaube, er ist so um 1900 geboren. Wenn man jetzt sagt, er hat jetzt, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 diese Sachen rausgefunden, dann reden wir tatsächlich über Wissen, was 100 oder 80 bis 100 Jahre alt ist.
Genau, und trotzdem höre ich immer wieder irgendwie, ich habe es dort den Kindern erklärt. Und auch von älteren Kollegen, also tatsächlich hatte ich letztens im Lehrerzimmer ein Gespräch, und die Kollegin meinte, also sie versteht das nicht, sie hat es doch erklärt. Warum verstehen sie das nicht? Ja, aber erklären heißt es nicht automatisch irgendwie, und das hat mit der Qualität der Erklärung irgendwie nichts zu tun, sondern Lernen funktioniert nicht durch Erklären einfach. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann man andere Methoden anwenden.
Was wären das für Methoden, die man anwenden könnte?
Na, Piaget sagt zum Beispiel, dass einige didaktische Prinzipien am besten funktionieren. Das ist dann entdeckendes Lernen, problemorientierte Aufgaben und Schülererklärung statt Lehrervortrag. Das sind die Methoden, die am besten funktionieren.
Okay, also dann eher exploratives Lernen, was man ja auch bei kleinen Kindern sieht. Also kleine Kinder lernen ja nicht dadurch, indem man ihnen erklärt, wie sie Bauklötze aufeinander stapeln, sondern sie müssen ja per Trial and Error eigentlich versuchen, die Bauklötze aufeinander zu bauen, und lernen dadurch, wie hoch kann ich bauen, ab wann wird es kippelig. Also ändert sich eigentlich das Lernen gar nicht so, aber trotzdem macht man diesen Switch in einer Schulzeit, wo man sagt, ab jetzt erkläre ich und ihr entdeckt nicht mehr.
Genau, leider. Also tatsächlich ist Lernen, also entsteht Lernen durch ein Wechselspiel aus Erfahrung und Anpassung. Also ich habe ein vorhandenes Wissen, es wird irgendwie, es kommt etwas Neues dazu, das heißt, ich muss mein Wissen anpassen, ich mache neue Erfahrungen, kommt wieder neues Wissen dazu und dann wird mein Wissen nochmal irgendwie angepasst. Also, und Kinder verstehen nicht, weil man es denen erklärt, hoch und runter, sondern sie verstehen einfach, weil sie auf bisherige Erfahrungen und Vorkenntnisse irgendwie aufbauen.
Wie sieht es dann in dem Unterricht aus? Also so wie ich Unterricht noch kenne, ist tatsächlich, wie du gesagt hast, der Lehrer erklärt, die Kinder kommen dann ins Arbeiten, dann wird manchen, die das Ganze nicht so verstehen, denen wird es dann nochmal erklärt. Was müsste man am Unterricht anpassen?
Der Redeanteil der Lehrkräfte müsste sich da drastisch reduzieren. Also tatsächlich, man sagt, wer spricht, der denkt. Und wenn man bedenkt, dass die Lehrkräfte in den Klassenräumen die meiste Redezeit haben, dann kann man sich überlegen, dass die Kinder nicht ganz so viel mitdenken dann. Also wenn Lehrkräfte wirklich lange erklären, findet einfach ein Großteil der kognitiven Arbeit bei der Lehrkraft statt und nicht bei den Kindern. Und auch das beschreibt Hattie zum Beispiel in Visible Learning einfach deutlich, dass Lernen besonders dann entsteht, wenn Schüler aktiv in Denkprozessen irgendwie eingebunden sind. Und besonders wirksam sind dann auch Diskussionen über Lösungswege, gegenseitige Erklärungen, metakognitive Prozesse. Die Effektstärke von Clarity, also wir hatten, glaube ich, schon eine Folge zu den 7 Cs von Hattie. Mhm. Das war also übersetzt, ist es irgendwie Beziehung, Struktur, Klarheit, Herausforderung, Interesse, Austausch und Sicherheit, Sicherung. Und bei C, also bei Clarity, die Klarheit, da liegt der Faktor, also dieser Faktor, die Effektstärke liegt bei 0,75.
Was heißt genau Klarheit? Also was versteht man darunter?
Na, bei Klarheit bedeutet es nicht, dass der Lehrer irgendwie lange Vorträge hält. Also unter Klarheit versteht man klare Aufgaben, klare Erwartungen, klare Denkprozesse, alles begleitet, irgendwie routiniert, sodass die Kinder wissen, wie sie ja, das Ganze gestalten können.
Nun hatten wir gesagt, dass das, was Jean Piaget damals ausgearbeitet hat, 80 bis 100 Jahre alt sein könnte. Ist er da so eine Art Einzelkämpfer oder gibt es auch andere, die neuere Forschung gemacht haben? Also wie sieht es mit der Didaktik aus?
Na, es gibt viele Didaktiker und Pädagogen, die das Modell eigentlich unterstützen. Also wenn man sich die Arbeit von Maria Montessori zum Beispiel anguckt, die hat auch die Kinder erproben lassen an Material. Also es war irgendwie intuitiv, dass die Kinder getestet haben und dann die Sachen irgendwie verstanden haben. Wenn man überlegt, dann Einstein hat auch mal den Spruch irgendwie gelassen, Bildung ist nicht das Erlernen von Fakten, sondern das Trainieren des Denkens. Und dieser Spruch hängt an meinem Schreibtisch. Das finde ich irgendwie enorm wichtig. Also, und damit will ich nicht sagen, dass Erklärungen die Denkprozesse nicht unterstützen, aber sie ersetzen sie nicht. Also das heißt, die können unterstützen und dann sprechen wir nochmal im Podcast drüber, wann findet diese Erklärung statt, wann sollte sie stattfinden. Und Fakt ist, in den Klassenräumen finden diese Erklärungen eben Einstieg statt und verhindern dann die Denkprozesse der Kinder. Und das ist schade. Ansonsten, seit Jahrzehnten sagt die Didaktik eigentlich dasselbe. Viele glauben, dass entdeckendes Lernen eine neue Methode ist, aber tatsächlich ist die eigentlich ganz alt. Wenn man sich die Arbeit vom Reformpädagogen Wagenschein zum Beispiel anschaut, der sagt, nicht das Erklären ist die Kunst des Unterrichts, sondern das des Fragens. Und tatsächlich hat er recht. Also die Idee ist, dass die Schüler neue Erkenntnisse möglichst selbst nachvollziehen sollen, statt fertige Lösungen zu hören. Und wenn man kurz innehält als Lehrkraft, meistens ist es so im Einstieg wie erklären. Und das ist schwierig. Also der Reformpädagoge, der betonte zum Beispiel, dass gute Fragen Denkprozesse auslösen. Fragen sollen nicht nur Wissen abfragen, sondern zum Entdecken und zum Begründen einladen tatsächlich.
Du hattest ja gesagt, dass das Fragen wichtiger ist als das Erklären oder ein wichtiger Teil des Unterrichts sein kann. Wie fragst du im Unterricht? Gibt es da so bestimmte Standardfragen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Beobachten wären, also du stellst den Kindern etwas vor und möchtest wissen, was haben sie beobachtet? Was fragst du und was ist dann sozusagen das, was du von den Kindern zurückbekommen möchtest?
Na, beim Beobachten, da frage ich einfach, also sind banale Fragen, was fällt euch auf, was seht ihr, ist es anders als üblich, ist es anders als ihr es kennt? Und da ist das Ziel wirklich, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit auf Strukturen zum Beispiel lenken, dass die irgendwie schauen. Und
so, sie teilen dir jetzt so die ersten Beobachtungen mit, aber dann seid ihr ja noch gar nicht am Ergebnis. Also wenn ihr jetzt, du sagst, was fällt euch auf, die Kinder sagen dann bestimmte Beobachtungen, die sie sehen, aber da fehlt ja noch die Erkenntnis. Also du müsstest dann weiter fragen. Also du würdest jetzt wahrscheinlich abfragen, weiß ich nicht, was sie denken, weil sie es ja noch nicht wissen, ist ja ein neues Thema. Also würdest du erstmal dann deren Feedback einholen, was glaubt ihr, was der Grund ist?
Das kommt drauf an, was wir machen. Also es ist immer irgendwie vom Thema abhängig, je nachdem, was ich irgendwie tatsächlich haben möchte. Aber man kann zu allen prozessbezogenen Kompetenzen tatsächlich fragen. Also zum Beispiel bei Vermuten, man kann einfach fragen, was glaubt ihr, warum das so ist oder was könnte hier passieren, was denkt ihr, stimmt das immer zum Beispiel? In welchen Situationen könnte es anders sein?
Also, da will man dann so Regelmäßigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten
zum Beispiel, dann und dann können die Kinder Hypothesen entwickeln und besprechen, argumentieren und das führt dann wieder zu anderen Prozessen, also zum Beispiel bei Begründen, warum funktioniert das? Kannst du erklären, wie du gedacht hast? Kannst du irgendwie warum stimmt dieses Ergebnis, warum stimmt dieses Ergebnis nicht? Da geht es darum, wirklich um tiefes Verständnis. Also wenn ein Kind irgendwie seine Beobachtungen irgendwie auch noch begründen kann oder seine Ergebnisse begründen kann, dann hat dieses Kind tief verstanden, also die Materie wirklich verstanden. Und dann kann man weitergehen, man kann Fragen zum Vergleichen zum Beispiel stellen, wer hat anders gerechnet und nicht irgendwie, wer hat ein anderes Ergebnis. Sondern es geht immer noch um Denkprozesse und dann geht es darum, also wer hat anders gerechnet, welche Lösung findet ihr überzeugender, was ist der Unterschied zwischen den beiden Wegen und so weiter und so fort. Und da geht es wirklich darum, dass die Kinder verschiedene Strategien einfach lernen und dass man sie im Unterricht sichtbar macht. Also der Weg ist das Ziel und meistens fokussieren wir uns im Unterricht ja, auf das Ziel und das ist halt schade.
Mhm. Also wäre die Strategie, statt den Kindern Dinge zu erklären, diese Reihenfolge beobachten, Vermutungen aufstellen, diese Vermutungen mit dem vorhandenen Wissen begründen, vielleicht nochmal vergleichen mit anderen Dingen und dann im Endeffekt das Wissen zu übertragen.
Genau, und dann geht es dann zu fragen, gilt das auch bei anderen Aufgaben, bei dieser Aufgabe zum Beispiel, findet ihr ein Gegenspiel, kann man die Idee auch hier benutzen, bei sonstigen Aufgaben, also dann geht es wirklich, und das ist ein Denkprozess, eine Stufe, die weit über Reproduktion geht und das ist genau das, was man eigentlich bei den Kindern erreichen möchte, also statt zu fragen einfach, was ist denn das Ergebnis, und man wirklich einfach fragen, wie bist du darauf gekommen? Wer hat es anders gemacht und warum funktioniert das hier?
Diese Fragen würdest du dann auch, also sind das für dich eher Plenumfragen? Sind das Fragen, die du in zur Einsituation stellst oder bei kleinen Gruppen, wenn du Dinge nochmal vertiefst oder erklärst? Oder würdest du sagen, dass diese Herangehensweise eigentlich dauerhaft eingesetzt werden sollte? Oder ist es eher dann für die Einführung gedacht in Themen?
Tatsächlich bunt gemischt. Also es ist für die Einführung ideal. Dazu hatten wir auch eine Podcast-Folge, Einführung im Kreis, also Input im Kreis zum Beispiel. Da bietet sich das an. Und tatsächlich, also sowohl im Plenum als auch in Einzelgesprächen. Also ein Kind nicht nur auf das Ergebnis irgendwie zu reduzieren, sondern wirklich immer zu hinterfragen, wie bist du vorgegangen? Erklär mir den Weg. Also damit man auch versteht, wie die Kinder denken, dass man Fehlvorstellungen tatsächlich rauskriegt. Also weil ansonsten, wenn man das genug auf das Ergebnis irgendwie reduziert und sich zum Beispiel die schriftliche Addition vornimmt und die Kinder können formal rechnen und das Ergebnis ist richtig, aber das Kind kann nicht erklären, wie es vorgegangen ist. Das Typische ist ja, wo kommt die kleine Eins her? Ja, macht man so, ist immer die Antwort. Und das ist halt...
Und die kleine 1 ist oft mal eine 10 oder eine 100 oder eine 1000.
Na, die kleine 1 ist niemals ein Einer. Also grundsätzlich ist es nicht mal eine 1, sondern maximal also ein Zehner oder 10 quasi, die ich hinzugefügt habe. Und da fehlen einfach diese Fehlvorstellungen, also es sind einfach Vorstellungen, die gar nicht vorhanden sind. Und es geht darum, irgendwie darüber zu reden, um genau das rauszufinden. So, und das kann nur im Gespräch gehen. Also man kann diese Diskussion nicht schriftlich irgendwie stattfinden lassen. Und dann bietet sich das an, im Plenum das auch zu besprechen. Dazu hatten wir auch eine Folge zum Thema TÜ, glaube ich. Da geht es darum, wirklich Aufgaben regelmäßig zu wiederholen und diese Aufgaben als tägliche Hausaufgaben zu haben. Kleine Einheiten jeden Tag, irgendwie die jeden Tag aber auch korrigiert werden und besprochen werden und dann begründet und nochmal verglichen werden und. Führt dann irgendwie zu einer Steigerung von Denkprozessen. Also da wird einfach die Fachsprache nochmal befestigt. Da sind einfach viele Prozesse, die da irgendwie laufen und die ein tieferes Verständnis von Inhalten sichern.
Wenn du jetzt mit den Kindern über Mathematik, bleiben wir mal einfach mal beim Thema Mathematik, der Einfachheit halber, aber im Endeffekt funktioniert es ja in allen Fächern oder in den meisten Fächern. Wenn du jetzt mit den Kindern sprichst, dafür muss aber dann auch diese ganzen Fachterminis und so bei den Kindern sitzen. Also das heißt, du musst ja dann auch von Anfang an die Fachsprache mit den Kindern üben und denen beibringen, damit man auch vernünftig darüber sprechen kann und jeder weiß, was gemeint ist.
Genau, also und es funktioniert ja so im Plenum, mein Kind erklärt und es ist korrekt und dann frage ich, okay, wir haben einige Fachbegriffe kennengelernt schon, wer kann die Aussage nochmal wiederholen und aber Termini quasi benutzen und dann steigern wir uns bis zur fachlichen Perfektion sozusagen, aber wir machen daraus ein Spiel, also weil die Kinder wollen diese Begriffe lernen, die freuen sich, also wir wollen Mathe-Experten sein und die Kinder können sich die Begriffe merken und die merken aber auch, dass das Benutzen der Begriffe einfach die Kommunikation im Unterricht dann erleichtert, weil wir alle dieselben Begriffe benutzen und somit sichern wir auch Verständnis von allen Kindern.
Können wir nochmal ein kleines Beispiel machen, damit das klarer wird? Also normalerweise gibt es diese klassische Erklärung. Der Lehrer erklärt irgendein mathematisches Problem oder wie würdest du stattdessen machen? Kannst du da irgendwie ein Beispiel geben, damit das klarer ist, wie deine Herangehensweise ist statt der Erklärung?
Na, ich finde immer problemorientiert oder energisches Lernen irgendwie am sinnvollsten. Also viele zum Beispiel, wenn man die Multiplikation durch Zehnerzahlen, also mit Zehnerzahlen zum Beispiel nimmt, dann ist meistens die Erklärung, okay, wir setzen eine Null ran und damit ist es fertig. Das heißt, die Lehrkraft erklärt irgendwie, die Kinder merken sich die Regeln, verstehen aber nicht unbedingt, warum das so funktioniert. Also und da sind aber schon im Vorfeld so viele Vorkenntnisse und Kompetenzen notwendig, um das zu verstehen, dass es die Kinder werden es vielleicht formal rechnen können, die werden aber den Vorgang nicht verstehen. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Günstiger ist es zum Beispiel, also wenn man die Idee von Freudenthal zum Beispiel nimmt, der sagt, okay, es ist ja sinnvoller, mehrere Aufgaben, also zum Beispiel 20 mal 10, 25 mal 10, 312 mal 10 aufzuschreiben und zu fragen, okay, was fällt euch auf? Was passiert? Was passiert mit dem Ergebnis? Warum wird die Zahl größer? welche Sternwerte ändert sich. Und somit entdecken dann die Kinder, die Zahl wird 10-mal größer und da verschieben sich die Sternwerte.
Wir haben ja, oder bei mir ist es zumindest so, ich habe im Bereich Mathematik viele so kleine Abkürzungen im Kopf. Zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, wenn es mal 10 ist, hängt eine 0 ran, wenn es mal 100 ist, hängst du 2 Nullen ran. Und was du damit sagst, ist, wenn wir diesen Kindern diese Abkürzung beibringen, indem wir sagen, hey, guck mal, ganz einfach, wenn ihr mal 10 habt, merkt euch mal, hängt mal eine 0 einfach an die Zahl ran, dass es den Kindern eigentlich gar nicht hilft. Weil sie dann sich zwar merken, ich muss eine 0 ranhängen, aber was sie dort machen, dann gar nicht verstanden haben. Und dein Ziel ist es dann zu sagen, du schreibst dann die Aufgaben an die Tafel zum Beispiel, die Kinder sollen die rechnen und dann gucken, was fällt ihnen auf.
Meinetwegen müssen sie nicht mal rechnen, also du kannst auch die Rechnung irgendwie mit Ergebnis aufschreiben und dann mal ein paar erläutern lassen, okay, was fällt euch auf, was passiert denn? Also, und dann ist es sinnvoll. Also Freudenthal sagt irgendwie, Mathematik sollte nicht vorgezeigt werden, sondern entdeckt und erlebt werden. Und wenn die Lehrkraft immer die Regel zuerst erklärt, bevor die Kinder das entdeckt haben, dann verpasst man dieses Aha-Effekt irgendwie. Und das ist schade, weil das so viel mehr Gewinn bringt, als wenn ich es einfach erkläre.
Kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsfragen, die ich gefühlt in jeder Folge stelle. Was sagt der Rahmenlehrplan?
Der Rahmenlehrplan fordert genau das, was wir eigentlich besprochen haben. Also dieses Prinzip ist einfach in allen offiziellen Dokumenten verankert. Also wenn man sich den Rahmenlehrplan für Brandenburg nochmal anschaut, da ist es genauso formuliert. Also die Kinder sollen mathematische Zusammenhänge entdecken, Strategie entwickeln, Lösungswege erklären. Das heißt, die Erklärung kommt nicht von der Lehrkraft. Also und im Kompetenzbereich Kommunikation, und dann heißt es da zum Beispiel, die Schüler sollen Lösungswege erläutern, mathematische Argumente austauschen und verschiedene Strategien vergleichen. Und auch die KMK sagt im Bereich Mathematik zum Beispiel, dass der Mathematikunterricht das aktive Entdecken von Strukturen ermöglichen soll. Und das bedeutet auch, der Unterricht darf nicht hauptsächlich aus Erklärung der Lehrkraft bestehen. Und das ist halt erstaunlich, weil in vielen Kitas, also alles, was vor der Schule passiert, da passiert ganz viel entdeckendes Lernen oder problemorientiertes Lernen. Aber ab der Schule erfolgt das per Erklärung, dieses Lernen. Und das ist schade, weil die Didaktik schon seit Jahren und Jahrzehnten sagt, so funktioniert es nicht. Und trotzdem hört man in den Klassenräumen irgendwie Erklärungen.
Eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, ich versuche mal irgendwie ein Beispiel zu finden, womit ich das Problem irgendwie besser beschreiben kann. Sagen wir mal, du hast in Mathematik das Kommutativgesetz, also sprich die Tauschaufgaben. A plus B ist gleich B plus A. Jetzt, wie würdest du da vorgehen? Also, du versuchst jetzt erstmal Aufgaben zu finden, dass die Kinder selbst drauf kommen.
Genau. Das ist irgendwie, also was nicht stattfinden sollte, wäre, okay, ich komme in den Klassenraum, ich erkläre den Kindern, heute kümmern wir uns um das Kommutativgesetz. Es funktioniert so, bei der Addition kann man irgendwie die Summanden vertauschen, denn da bleibt das Ergebnis halt trotzdem gleich so. Das üben wir jetzt. Und das ist halt so schade, weil da findet bei den Kindern keinen Prozess. Dann werden sie vielleicht die Seite aus dem Heft irgendwie abarbeiten, aber da gibt es keinen, ach ja, ah, wie cool, ich habe es entdeckt und jetzt kann ich es auch irgendwie. Und dann ist es viel besser zu sagen, okay, da sind irgendwie, schau doch mal die Aufgaben an der Tafel, was könnt ihr dann feststellen? Und dann hat man einfach mehrere Päckchen, die schon gelöst sind. So, dass die Kinder selber drauf kommen, dass bei der Addition ist es egal, wie rum es ist, die entdecken das.
Genau, also das habe ich verstanden, aber die Kinder entdecken das, aber da wird ja kein Kind sagen, ah, das ist das Kommutativgesetz, jetzt habe ich es verstanden.
Genau, und das ist der Unterschied. Und dann kommt die Erklärung der Lehrkraft.
Okay, also das heißt, wir tauschen eigentlich, Kinder entdecken und dann darf die Lehrkraft das Ganze nochmal in Kontext setzen.
Genau, also Okay. Die Erkenntnisse entstehen im Kopf der Kinder. Das heißt aber lange nicht, dass die Lehrkraft gar nichts mehr erklären soll. Natürlich soll sie am Ende nochmal irgendwie mit den Kindern die Sachen durchgehen und denen auch klar machen, Kinder, das ist ein Gesetz in der Mathematik, nennt man irgendwie Kommutativgesetz. Und da findet eine kurze Erklärung statt, da findet die Einführung von Begriffen statt und so weiter und so fort. Aber der Unterschied ist, dass wir die Kinder zum Nachdenken angeregt haben.
Okay, wie würdest du sowas zum Beispiel, sagen wir mal, bei der schriftlichen Addition machen? Da ist ja sowas wie Stellenwert relativ wichtig. Also wenn Kinder die Stellenwerte nicht verstehen, haben sie eigentlich Mathematik nie verstanden.
Naja, man muss bedenken, einfach die Stellenwerte sind eine von 6 Basiskompetenzen im Fach Mathematik. Und Ja. Wenn man damit nicht umgehen kann, wenn man diese Vorstellung einfach nicht entwickelt und befestigt hat, dann kann man vielleicht formal rechnen, weil viele Lehrkräfte das wirklich Schritt für Schritt anleiten, aber man hat kein Verständnis dafür.
Wie würdest du das machen? Also da würdest du dann auch Aufgaben an die Tafel schreiben?
Und genau, dann was ich nicht machen würde erstmal, wäre irgendwie den Kindern erklären, wie man Schritt für Schritt rechnet. Also man nimmt zuerst die Einer und wenn es mehr als 10 sind, dann schreiben wir den Übertrag und dann rechnen wir die Zehner zusammen und so weiter und so fort. Also das wird dann wirklich einfach nur formal gerechnet. Man erklärt nicht irgendwie wirklich, warum der Übertrag kommt. Die Kinder, das stellt man immer wieder fest, wenn man fragt, wo kommt die kleine Eins her? Das können die Kinder nicht erläutern. Und das ist dann das Problem am Ende. Und warum diese Erklärungen irgendwie tunlichst vermieden werden sollten. Man sollte einfach auch wieder Aufgaben aufschreiben und einfach fragen, was passiert denn an der einer Stelle? Also man stellt sicher, dass nur an einer Stelle ein Übertrag stattfindet und dann lässt man die Kinder darüber irgendwie diskutieren. Was passiert da? Was könnt ihr feststellen? Und die Kinder entdecken dann. Manchmal entsteht irgendwie mehr als 10 Einer. Okay, dann müssen sie zu einem Zehner umgewandelt werden. Wie nennt man das? Ja, das müssen wir bündeln. Und da sieht man wieder, okay, dann nutzen wir die Fachsprache. Und die Fragerei der Lehrkraft ist irgendwie zwecksdienlich. Das heißt, sie leitet quasi die Kinder hin, wo sie sie haben möchte, aber sie greift nicht im Voraus, sondern sie versucht die Kinder so dahin zu leiten, dass sie entdecken können, und zwar sinnvoll.
Jetzt sagst du, die Lehrkraft leitet die Kinder dahin, damit sie entdecken können. Jetzt haben wir in anderen Folgen schon öfter darüber gesprochen, dass Klassen ja nicht homogen sind, sondern eher heterogen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich die pfiffigen Mathekinder haben, die Dinge sofort entdecken. Du hast aber wahrscheinlich auch Kinder, die einfach länger brauchen, um das Ganze zu erfassen oder um Muster zu erkennen. Wie gehst du damit um, mit den unterschiedlichen Auffassungsgaben und wahrscheinlich auch Zeiten, die Kinder brauchen, um nachzudenken?
Naja, also die Denkzeit ist halt irgendwie relevant. Dazu gibt es auch mittlerweile Studien. Es gibt auch alte Sachen aus den 70ern zum Beispiel. Da wurde einfach festgestellt, dass die Lehrkräfte im Durchschnitt weniger als eine Sekunde warten, bevor sie entweder selbst antworten, ein anderes Kind aufrufen oder die Frage umformulieren. Und das setzt die Kinder unheimlich unter Druck. Und deswegen wird empfohlen, tatsächlich 3 bis 5 Sekunden zu warten, um einfach Denkzeit zu geben. Wer das schon macht, der weiß, es ist total für einen selber als Lehrkraft auch stressig. Und weil man das Gefühl hat, irgendwie man verliert die Zeit, aber man muss einfach überlegen und sich hineinversetzen in den Kindern, wenn man rangenommen wird zum Beispiel, dann entsteht erstmal ein Peak an Stress, was nicht ohne ist. Und ehe unser Gehirn sich wieder stabilisiert hat, das dauert. Und das dauert länger als eine Sekunde. Das heißt, einfach die Zeit haben und wirklich im Kopf durchrechnen, durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dadurch hat man wirklich Effekte, wie dass die Kinder die Zeit haben, sich zu melden. Das heißt, man muss nicht auf das erste Kind, was am schnellsten ist, zurückgreifen, sondern viele haben die Möglichkeit, sich erstmal zu melden. Man kann auch diese Denkzeit überbrücken und sagen, ich sehe Kind A, das meldet sich, das gefällt mir. Ich sehe aber auch Kind B, oh, ich sehe immer mehr Kinder. Und dann hat man schon die paar Sekunden irgendwie gewartet. Das heißt, die Kinder hatten die Zeit zu überlegen und sich zu trauen, sich zu melden. Danach die Antworten werden dann länger, die werden irgendwie durchdachter von den Kindern. Die Schüler begründen dann ihre Antwort häufiger und es entsteht einfach mehr Diskussion über Lösungswege. Also es geht nicht nur darum, eine Lösung zu geben, sondern die Kinder sind in der Lage, die Wege auch zu erläutern. Das nennt man tatsächlich Wait Time. Und in der Klasse habe ich es so mit den, also bespreche ich immer wieder mit den Kindern, weil das ist wirklich unter Druck, wenn man rangenommen wurde, man hat sich gemeldet, man ist rangenommen worden und erstmal entsteht Stress. Und die Kinder, manchmal kommt die Antwort halt nicht sofort, obwohl die sich gemeldet haben. Und ich nehme eigentlich selten Kinder ran, die sich nicht gemeldet haben. Und trotzdem passiert, die Antwort ist erstmal plötzlich weg und man neigt dazu, da schnell irgendwie das nächste Kind zu wechseln. Bei uns ist es so, ich habe es den Kindern erklärt, warum ich das mache. Also ich habe gesagt, es geht nicht darum, Kinder zu drangsalieren oder zu quälen oder dass sie sich schlecht fühlen, sondern ich gebe euch Zeit, irgendwie nachzudenken und die ist wichtig. Und im Zweifelsfall haben die Kinder immer die Möglichkeit, das nächste Kind selbst ranzunehmen. Das heißt,
okay, dass sie selbst entscheiden.
Dass sie selbst entscheiden, okay, ich komme gerade nicht weiter, aber Kind X meldet sich, dann nehme ich den ran. Und so ist der Effekt, okay, die Lehrkraft hat mich nicht aufgegeben und gleich das nächste Kind genommen, sondern ich, okay, ich weiß es doch nicht irgendwie. Und dann reiche ich einfach weiter und entscheide selbst, dass ich es weiterreiche. Ich bilde mir ein, es macht irgendwie was mit einem irgendwie.
Wenn die Kinder merken, dass du ihnen auch mehr Denkzeit gibst, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Kinder überhaupt erstmal sagen, ich mache mir die Mühe, um nachzudenken. Weil wenn ich lerne im Unterricht, ich muss innerhalb von 1,5 Sekunden die Antwort eigentlich wissen, weil dann die Ersten sich melden und rangenommen wird, das schaffe ich aber meistens gar nicht, dann mache ich mir halt irgendwann auch gar nicht mehr die Mühe. Das heißt, du aktivierst damit eigentlich vor allen Dingen auch die Kinder, die tendenziell länger Zeit brauchen, um nachzudenken.
Die Schüchternen
sind, die sonst vielleicht einfach aufgeben würden.
Genau, weil sie denken, okay, sie nimmt eh den ersten ran oder nee, ich traue mich nicht. Also manche Kinder brauchen einfach länger, um ihre Gedanken auch zu sortieren und dann ist es logisch, dass man einfach mehr Zeit. Dabei ist es aber auch sinnvoll, das immer wieder mit den Kindern zu thematisieren, warum man so lange wartet, weil 5 Sekunden ist eine lange Zeit tatsächlich. Warum nicht das erste Kind irgendwie, was sich gemeldet hat, rankommt. Wir sprechen aber auch viel über Nachdenken und Rankommen, über Stress und Stressbewältigung irgendwie in diesen Momenten, also welche Strategien wir dann haben, damit da kein Stress aufkommt, obwohl es sich eigentlich fast nicht vermeiden lässt, wie wir auf irgendwie Fehlaussagen, also viele Fehler quasi reagieren auch, dass wir nicht gleich wieder verstummen, sondern dass wir irgendwie Denkprozesse nochmal durchgehen, um genau zu gucken, wo war denn der Denkfehler und wer hat anders gedacht und wer hat andere Wege. Also und da merkt man wieder, dass viele Prozesse mündlich auch stattfinden innerhalb des Unterrichts.
Wenn du jetzt einen Schüler rannimmst oder eine Schülerin, was erwartest du dann von denen? Also geht es dann darum, weil du ja vorhin gesagt hast, dir geht es gar nicht so um Lösung. Was soll der Schüler dann erklären?
Denkwege sollen erklärt werden tatsächlich. Und das ist auch nachgewiesen, dass besonders wirksam ist es dann erst, wenn Schüler selbst ihre Denkwege erklären. Und weil die Wege, es gibt viele Wege zum Rechnen zum Beispiel. Also wenn wir die Aufgabe 7 plus 8 haben zum Beispiel, dann frage ich, okay, wie hast du gerechnet? Und das eine Kind wird sagen, naja, ich habe 7 plus 3 gerechnet und dann die 5 noch dazu. Das nächste Kind wird dir sagen, okay, ich habe die 8 genommen, dann die 2 und dann die 5 noch dazu. Und dann andere Kind wird dir sagen, okay, ich habe die 7 verdoppelt und dann habe ich nochmal die 1 rangehangen. Und das ist auch irgendwie 15. Und diese Phase ist einfach extrem wertvoll, weil das sind Sachen, da wird von der KMK und vom Rahmenlehrplan auch gefordert, das sind Strategien, das sind Rechenstrategien. Und nicht jede Strategie ist für jedes Kind irgendwie geeignet. Aber wenn die Kinder im Leben überhaupt Strategien haben, worauf sie automatisch zurückgreifen können, dann ist es wertvoll für den Unterricht. Und Christoph Selder beschreibt es so, er sagt, irgendwie mathematisches Verständnis entsteht im Austausch über Lösungswege. Also Verstehen entsteht, wenn Kinder ihre Lösungswege erklären, miteinander vergleichen können. Und deshalb ist eine der wichtigsten Fragen im Unterricht, wer hat es anders gerechnet? Wer hat es anders gemacht?
Ich erinnere mich auch noch...
Warte... Und wer hat es anders gemacht? Nicht in dem Sinne vom Ergebnis, sondern wer ist andere Wege gegangen, dass die Kinder merken, es gibt nicht nur irgendwie Weg A, sondern es gibt A, B, C, D und manchmal viel mehr. Und es ist halt wichtig, dass die Kinder merken, es gibt nicht nur den einen Weg, der richtig ist.
Ich wollte gerade aufs Ergebnis tatsächlich hinaus, weil ich erinnere mich noch daran, dass du mir mal erzählt hattest, dass es eine Aufgabe in deiner TÜ gab, die... sagen wir mal 17 geteilt durch 2. Und da hatte dann ein Elternteil angemerkt, dass diese Aufgabe für die Kinder ja gar nicht lösbar sind, weil sie mit Restrechnen noch gar nicht hatten. Und da hattest du dann gesagt, dass es dir gar nicht darum geht, dass die Aufgabe richtig gelöst wird, sondern dass du verschiedene Antworten auch akzeptierst. Wenn die Kinder hinschreiben 8,5 als Ergebnis, also als Dezimalzahl, wäre in Ordnung. Wenn sie schreiben 8 Rest 1, wäre in Ordnung. Und selbst wenn sie schreiben, ist nicht teilbar, weil keine gerade Zahl, dadurch nicht durch 2 teilbar, würde jede Antwort in sich eine Richtigkeit haben und jedes Kind konnte diese Aufgabe auf seinem Niveau mehr oder weniger lösen.
Genau, und das ist irgendwie, das ist sinnvoll. Dass die Kinder, für mich auch als Lehrkraft, weil dann weiß ich, auf welcher Niveaustufe die Kinder sich gerade irgendwie befinden. Also sind sie in der Lage, irgendwie Wissen, was sie schon beherrschen, irgendwie zu adaptieren, ja oder nein? Oder sind sie noch irgendwie ganz am Anfang und dann müssen wir weiter irgendwie machen? Also es ist ideal und darüber müssen wir reden im Unterricht.
Wenn ich jetzt eine Lehrkraft wäre, die gerade die Podcast-Folge gehört hat und über meine nächsten Schulstunden nachdenke und einfach überlege, bisher habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich überlegt habe, wie kann ich den Kindern die Sachen möglichst gut erklären, dass auch alle das verstehen. Da gibt es bestimmt auch sehr viele gute Methoden, wie man eine gute Erklärung macht, aber eigentlich müsste ich jetzt umdenken und mir überlegen, wie kann ich den Kindern helfen, das Problem zu identifizieren oder die Erkenntnisse selbst zu gewinnen und ihnen dann dabei helfen, das Ganze zu verstehen?
Na, man muss sich einfach die Fragen stellen, immer erzeugt meine Frage Denkprozesse, also erzwingt es, macht es Strukturen sichtbar und lädt es zum Austausch ein, ja oder nein. Und wenn irgendwas mit Nein beantwortet wird, dann ist es der falsche Einstieg tatsächlich.
Okay, was wäre dann besser?
Na, typische, also geeignet ist es, wenn die Kinder das wirklich alleine entdecken. Wenn wirklich, also man merkt es an den Kindern, wenn sie selber auf das Problem und die Lösung irgendwie kommen, es ist einfach ein Gefühl, was man bei den Kindern implementiert hat und Gefühle bleiben. So, und das bedeutet einmal, sie haben ein Selbstwertgefühl irgendwie, was gesteigert ist in dem Moment, weil sie wirklich irgendwie das Gefühl haben, Profi zu sein. Das finde ich immer genial, das zu beobachten. Und zweitens, das bleibt einfach hängen, was man selbst entdeckt hat, das bleibt irgendwie ein Leben lang hängen und das ist super. Also was wir letztens gemacht haben, wir hatten Diagramme zum Beispiel und wir hatten eine Checkliste, wir haben es besprochen, wir haben uns Diagramme angeguckt und wir haben irgendwann angefangen zu zeichnen. So, dann habe ich alles eingesammelt, ich habe mir alles angeguckt, ich habe alles abfotografiert, ich habe irgendwie Namen rausgenommen Und dann haben wir uns im Unterricht einzelne Diagramme angeguckt. Die Regeln waren klar, es wird nicht gelacht, es wird irgendwie fachlich diskutiert. Wir gucken irgendwie, was ist gut gelungen, woran muss noch gearbeitet werden, was fehlt. Also es ging um die Fachlichkeit und so habe ich es auch mit den Kindern irgendwie besprochen. Und es ist ihnen auch an der Stelle auch richtig gut gelungen, weil wir, also aus Fehlern lernt man. Und wenn wir irgendwie nur Fehler kaschieren wollen oder über Fehler gar nicht irgendwie sprechen, dann ist es halt schade. Und deswegen haben wir uns eine Handvoll Diagramme angeguckt, zufällig. Also es ging nicht nur um Fehlerhafte, sondern was ist gut gelungen. Was gehört alles zu einem Diagramm dazu? Und das wurde diskutiert. Dann haben wir ein zweites Diagramm gezeichnet und tatsächlich sind alle toll geworden. Und es ging aber ins Gespräch. Also ich hätte irgendwie den Kindern auch einen Zettel machen können, dies und das hat mir nicht gefallen, bitte verbessern, pipapo irgendwie. Aber diese Erkenntnisse selber festzustellen, okay, das ist verkehrt, das ist noch nicht gut, das fehlt noch bei dem Diagramm, das war für die Kinder irgendwie sinnvoll. Und so konnten sie dann im Nachgang, im zweiten Schritt, ihre eigene Leistung reflektieren und dann verbessern.
Wenn ich als Lehrkraft jetzt wenig bis gar nicht mehr erklären soll zu Beginn, sondern eigentlich eher dieses Problem vorstellen. Heißt das, ich erkläre dann gar nicht mehr im Unterricht oder dann tatsächlich nur noch dann am Ende, wenn die Kinder selbst auf die Idee gekommen sind?
Natürlich, es ist nicht irgendwie, dass wir als Lehrkraft nie mehr was erklären sollen. Es gibt auch Situationen im Unterricht, in denen wir wirklich erklären müssen, also wo es wirklich relevant ist, dass wir darüber irgendwie reden. Das ist ja zum Beispiel bei Begriffen, also wenn Begriffe erklärt und erläutert werden sollen, wenn Erkenntnisse zusammengefasst werden sollen oder wenn Verfahren gesichert werden müssen zum Beispiel. In der Didaktik nennt man diese Phase dann Institutionalisierung des Wissens. Also das klingt ein bisschen kompliziert und meint aber tatsächlich was Einfaches. Also die Klasse hat etwas entdeckt, die Lehrkraft bringt diese Entdeckung jetzt in eine fachlich korrekte Form. Also wichtig ist dabei dann wieder die Sprache, also die Fachsprache, den Wortschatz und so weiter und so fort. Was oft im Matheunterricht vernachlässigt wird und das ist halt schade, weil eine gemeinsame Sprache ermöglicht Kommunikation.
Und theoretisch, je nachdem wie fit die Klasse ist, kann man sowas durchaus auch dann Kinder machen lassen, oder? Dass man sagt, wer kann das alles nochmal zusammenfassen und dann hilft man da oder ergänzt nochmal die bestimmten Fachbegriffe, die dann vielleicht nicht gefallen sind.
Genau, also zum Beispiel, wenn man sich wieder das Kommutativgesetz irgendwie anschaut, man hat irgendwie Rechnungen mit Ergebnis an der Tafel und das eine Kind will sagen, oh, die Reihenfolge der Zahl scheint ja egal zu sein, dann bittet man irgendwie, also hat dann jemand anderes irgendwie, kann jemand irgendwie die Aussage nochmal mit Fachbegriffen, dann wird das eine Kind sagen, okay, die Reihenfolge der Summanden ist scheinbar irrelevant und so weiter und so fort. Und erst dann kann man dieses Wort Kommutativgesetz irgendwie dann einführen als Lehrkraft. Man kann die Kinder irgendwie einen Hefteintrag noch schreiben lassen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass es nicht von Anfang an passiert.
Jetzt denke ich, bei dem Kommutativgesetz wird man immer ein Kind dabei haben, was die Gesetzmäßigkeit entdeckt. Wie ist es aber, vielleicht bei anderen Dingen? Hast du das manchmal, dass die Kinder partout nicht drauf kommen wollen? Und wie gehst du dann davor? Versuchst du dann immer so kleine Hinweise einzustreuen und zu sagen, achtet mal vielleicht auf das? Oder ist dann zu viel Hilfe dann auch schon wieder die kleine Schwester der Erklärung?
Ja, gute Frage. Es ist irgendwie immer riskant und das ist immer irgendwie, also es, da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch. Ich glaube, die Kinder kommen irgendwann drauf trotzdem. Und das hatte ich letztens bei der Hospi, hatte ich in einer Folge letztens auch erzählt. Da ging es um Würfelgebäude und Baupläne. Und die Kinder haben ein bisschen Zeit gebraucht irgendwie, um darauf zu kommen. Aber von hinten konnte ich die Kinder beobachten und als sie die Lösung hatten, warum wir Baupläne schreiben, warum die so relevant sind, war es grandios und das ist eine Sache, das werden die Kinder nie mehr vergessen. So, und deswegen sollte irgendwie diese Erklärung nie am Anfang des Lernens sein, sondern wirklich nur der Abschluss sein. Und dazu dienen, die fachliche Korrektheit irgendwie zu sichern. Aber diese Korrektheit, die sollte nicht am Anfang der Stunde irgendwie stattfinden.
Wenn wir das Ganze jetzt nochmal runterbrechen, Also ich denke, wir kommen so langsam zum Ende der Folge. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal so eine kleine Step-by-Step-Liste aufzusetzen, wie man die Strategie am besten umsetzt. Also Punkt 1 wäre, man würde die Erklärung verschieben und eher eine Aufgabe stellen und die Erklärung dann hinten dran setzen.
Naja, eine Aufgabe, ein Problem, also irgendwas darstellen irgendwie und um Feststellung erstmal irgendwie bitten und dann um Wege. Und
in dem Falle kann man da auch immer ganz gut den Alltagsbezug wahrscheinlich mit reinbringen, ne?
Genau.
Dann, was wäre das Zweite? Dass man
mehr Denkzeit.
Also, dass man Schüler nicht sofort rannimmt, sobald sie sich melden, sondern allen die Möglichkeit gibt, zu überlegen. Dann nimmt man jemanden ran, der sich meldet, aber vielleicht nicht immer den, der sich zuerst meldet. Und wenn die Person nicht mehr weiter weiß, kann sie eine neue Person bestimmen, die weiterdenken soll.
Genau, also auf jeden Fall 3 bis 5 Sekunden Zeit lassen, ehe man jemand überhaupt dran nimmt und dann nochmal ein paar Sekunden, dass die Person irgendwie nochmal kurz nachdenken kann und Notfallstrategien erarbeiten lassen mit den Kindern, dass sie wissen, sie können selbst das nächste Kind auswählen, was irgendwie das Wort haben darf jetzt, weil sie nicht weiterkommen zum Beispiel. Genau, und dann der letzte Schritt wäre dann die Kinder erklären lassen. Also wirklich anfangen, nur Fragen zu stellen, die Kinder irgendwie dazu leiten, zu einer Lösung zu kommen und dann wirklich fragen, wie hast du gerechnet? Wer hat eine andere Idee? Kann jemand erklären, warum das so funktioniert? Ich stell mich manchmal auch dumm und sage, nee, also ich habe keine Ahnung, ich bin der Meinung, so funktioniert, kann jemand irgendwie Gegenargumente irgendwie bringen. Also
dass man absichtlich Fehler zum Beispiel macht.
Genau, oder oft nach den Ferien stelle ich mich auch total dumm und sage, Kinder, die Ferien waren lang, ich habe keine Ahnung mehr, das Thema X, wer kann das nochmal irgendwie, damit wir andocken können sozusagen. Also da gibt es irgendwie viele Wege und ich glaube, das sind die 3 Punkte, also dass man wirklich die Erklärung nach hinten schiebt, mehr Denkzeit und wirklich die Kinder mündlich erläutern lassen. Und zwar alles irgendwie, also je mehr die Kinder Redezeit haben, umso größer der Denkzeit irgendwie oder der die kognitive Aktivierung, die sie tatsächlich im Unterricht dann haben.
Ich würde sagen, Jessica, wir haben das Thema, denke ich, ganz gut bearbeitet. Und von meiner Seite aus würde ich sagen, bis nächste Woche.
Genau. Also lassen Sie uns die Woche auf jeden Fall Situationen schaffen, in denen die Kinder denken müssen und wo wir dann weniger erklären. Mehr Geduld, mehr Denkzeit geben. Sie werden merken, es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.